Eigentlich könnten wir jetzt zu den Abkündigungen kommen. Denn was ich noch zum Psalm 33 sagen will, haben wir alles eben schon gesungen. Und wir haben es gemäß der biblischen Anleitung auch schön mit Instrumenten gemacht, zwar nicht mit Psalter und Harfe, aber hier mit Gesang und mit Klavier. Es ist für mich bewegend, wieder bei euch zu sein, und ich danke euch für die Einladung. Standardmäßig fast in Anführungszeichen liebe Grüße von Adlin, die heute nicht mitkommen kann. Und ich danke euch für diese Kombi als Begrüßung. Hier liegt ein Himmelskind und ein Pfennig. Was braucht es mehr? Ja, Psalm 33. Konstantin, du hast es gesagt, sehr facettenreich. Und ich wollte eigentlich gar nicht über Psalm 33 predigen. Ich wollte was über Isaak und Esau predigen. Und dann habe ich angefangen zu lesen und der Kampf am Jabbok. Da habe ich gedacht, nee, Gottfried, das schaffst du nicht. Da sind so viele Facetten mit Auf und Ab und mit Betrug und mit Segen. Und da habe ich gedacht, das spare ich mir für später auf. Und dachte, ich nehme den Psalm 33 und habe dann gemerkt, auch der ist nicht nur facettenreich, sondern der ist so, dass ich heute hier zu zweit stehe. Der Herr helfe mir, klar, auch zu zweit. Aber ich stehe hier auf der Seite. Ach, sag ich mal, hier ist besser. Hier bin ich ganz getrost und bin im Lobpreis und singe mit all den Psalmisten, die dort die Psalmen geschrieben haben, und bin ruhig und geborgen und spüre, dass Gott ist da und ich vertraue auf ihn. Und hier stehe ich und kann nicht anders, ich bin der Zweifler. Ich sage, aber Herr, siehst du nicht das und das in meinem Leben? Siehst du nicht das in der Welt? Siehst du nicht das in der Gemeinde? Und es kann sein, dass ich heute dann ein paar Mal die Position wechsle und vielleicht kommt euch das bekannt vor mit den Positionen. Die Psalmen auf Hebräisch Tehillim, das sind Preis- und Loblieder. In diesem Tehillim, da ist ein Grundwort Halal drin, jubeln, jauchzen. Irgendjemand hat gesagt, die Psalmen sind eigentlich das Gesangbuch der Gemeinde oder damals der Kultusgemeinde, der Tempelgemeinde. Und noch heute in den Gemeinden wird das manchmal gelesen, dann ist in den Gesangbüchern hinten so eingerückte Verse, die Frauen lesen die eingerückten, die Männer lesen die ausgerückten Verse. Beim Tagzeitengebet im Kloster Riechenberg, wer da mal war, da ist es so, dass diese Psalmen dort gesungen werden im Wechsel. Es gibt immer einen Vorsänger und dann gibt es die Gemeinde, die dann die Antwort singt. Und wer die Möglichkeit hat, heute übers Internet ist das ja gut möglich, der sollte diesen 33. Psalm mal hören auf Hebräisch. Ne, du nickst, weil du weißt wahrscheinlich, wie das dann auch klingt. Er ist 22 Verse und 22 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Und diese Verse beginnen, natürlich im Deutschen passt das nicht, aber im Hebräischen immer mit dem jeweiligen Buchstaben. Und dann ist es so, wenn es in Hebräisch gelesen wird, dann klingt es anders. So, das kann ich jetzt heute hier nicht, aber ich werde ein paar Verse rausnehmen und möchte meine Gedanken dann dazu sagen. Die Psalmen sind sehr alt, sind sehr, sehr bekannt, sind vertont worden immer und immer wieder und es ist viel darüber gepredigt worden. Und in den Psalmen ist eigentlich alles drin. Luther hat mal gesagt, dass wir das Herz Gottes da ganz, ganz intensiv in allen Facetten erfahren und spüren können. Ich lese uns jetzt diesen Psalm. David tut den an die Wand, dem Psalm 33. Und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen entspannen und stellt euch vor, es ist die Gemeinde zusammengekommen, so wie heute hier, dort in einem größeren Kreis eventuell. Und dieser Psalm wird dort jetzt gesungen mit Begleitung, vielleicht wird er auch gelesen. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt die Wasser des Meeres wie einen Wall, legt in Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde, er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres, ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist, und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Dass er ihre Seele vom Tode errette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, gleich wie wir auf dich harren. Amen. Soweit der Psalm 33 im Ganzen. Ich habe meine Predigt überschrieben, Gott kann ich trauen oder ich vertraue auf Gott. Und ich hatte euch gesagt, es ist beides in mir. Ich zweifle und ich vertraue. Zum Aufbau des Psalms. Viele Psalmen sind so, dass sie einen Auftakt haben, einen Beginn. Die ersten drei Verse, sozusagen die Aufforderung, so wie eben das Konstantin gesagt hat, wer möchte, kann aufstehen, wir lobpreisen, wir haben eine Gebetsgemeinschaft, das ist die Einladung. Dann kommt Vers 4 bis auf die drei letzten Verse, da ist vieles über Natur und über Gott und wie Gott ist und wie die Menschen sind geredet. Und dann gibt es einen Abgesang oder einen Ausklang, Vers 20 bis 22. Das ist nochmal eine persönliche Ausrichtung, eine persönliche Bitte an Gott, wir warten auf dich. Und sei du so unser Gott, wie wir auf dich vertrauen, wie wir dir glauben. Und es beginnt dann im Vers 4, ich mache den Einstieg, das haben wir jetzt eben im Lobpreis schon so schön gehabt, die Einladung, das ist alles ganz klar. Die Instrumente sind auch gestimmt und es klingt wohl und es ist schön. Und es heißt in Vers 4, denn richtig oder gerade ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Und ich sage, ich ruhe darin, ich sage ja, das Wort Gottes ist mir vertraut ein Stück weit. Es fällt mir immer wieder ein, sogar im Alltäglichen. Und ich ruhe ein Stück darin, besonders wenn ich in der Gemeinde bin, die Unterstützung der Geschwister habe, im Gespräch bin. Ich ruhe darin. Und ich bin auf der anderen Seite und zweifle. Und da habe ich gedacht, ich bin aber nur einer. Es ist gar nicht die eine oder die andere Seite. Es ist ja beides in mir integriert. Und gerade bei den Psalmisten oder bei den Propheten bin ich in bester Gemeinschaft, Gesellschaft. Denn sie haben auch gezweifelt. Sie waren verzweifelt. Sie haben an Gott, ihrem Auftraggeber, ihrem persönlichen Gott gezweifelt. Und ich habe es so verstanden für mich, nachdem ich hier auch besonders im Psalm gelesen habe, ich habe es so verstanden, dass wir in der Gemeinschaft miteinander, hier in einem Gottesdienst, in einem Hauskreis, wie auch immer, und in der Gemeinschaft mit Gott, dass es dort Raum hat, Denn wir sagen ja auch immer, wie geht es den Einzelnen? Wir können das austauschen. Wir können offen über unsere Zweifel, über unsere Nöte, über unsere Ängste sprechen. Also es gibt einen Raum für meinen Zweifel. Und dann habe ich gedacht, früher habe ich gelernt, der Zweifel muss weg. Und der Zweifel geht weg, indem ich vertraue, indem ich bete, indem ich Gott bitte, dass er mir den Zweifel wegnimmt. Das war früher mein Verständnis. Heute verstehe ich es so, dass in diesem Raum, den Gott aufspannt, hier im Lobpreis, in der Gemeinde, im Persönlichen, in der Familie, dass in diesem Raum der Zweifel, die Angst, das, was scheinbar gegen Vertrauen und gegen den Glauben steht, dass das integriert wird. Also, ich stehe hier und vertraue. Ich stehe hier und bin verzweifelt, weil meine Situation gerade so ist. Und doch ist beides integriert in meiner Person. Und es ist aufgespalten, weil ich sage, ich komme nicht weiter. Oder hier komme ich nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich bin verzweifelt. Und jemand spricht mir Mut zu und ich sage, es geht mir wieder besser. Ja, ich sehe wieder Licht am Horizont. Also es ist eine Person, in der beides integriert ist. Und mein Verständnis heute ist das, dass der Zweifel in mir, dass der Zweifel seinen Ort braucht. Er braucht seine Beachtung. Das ist wie ein Kind, was einfach gesehen werden will. Und wenn es gesehen wird, und dann ist alles gut. Das sehe ich an meinen Enkeln. Meine kleine Ronja ist jetzt 8 Monate alt. Und dann spielt die und krabbelt und macht und auf einmal ist sie unsicher. Es ist gerade hier mal alles aus dem Blickfeld. Eine kurze Versicherung, da ist der Opa oder die Mama. Und schon spielt sie wieder weiter und krabbelt. So, also der Zweifel, der will integriert werden. So ist mein Verständnis auch von dem Psalm 33. Durch die Integration, dadurch, dass der Zweifel, die Angst gesehen wird, gewertschätzt wird auch ein Stück weit, dadurch komme ich auch wieder in die Position, dass ich sage, ja, es gehört zu mir und ich vertraue jetzt. Ich vertraue, dass Angst und Zweifel, dass das Schöne, das Geborgensein, auch das Hochgefühl, dass das zusammengehört und dass es mich ausmacht als ganze Person. Vers 5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Und als ich das las, war mir ein Bild im Kopf, das gibt es im Moment nicht, weil die Temperaturen draußen nicht so sind, aber so ein, vielleicht im Herbst oder auch im Frühling gibt es das. Du gehst morgens auf eine Wiese oder stehst am Rand des Weges und guckst auf eine Wiese und die Sonne geht gerade auf und dann glitzert das alles so im Morgentau und es sind ganz unzählige Spinnweben an den Halmen. Vielleicht hat das jemand von euch schon mal gesehen, ganz bestimmt. Und du schaust und denkst, wie geht das denn? So, der Verstand sagt, die haben die über Nacht das Spinnweben gemacht oder das muss doch durch den Wind kaputt gehen und alles ist behangen mit so ganz feinen Perlen. Und da sage ich, ja, das ist Güte des Herrn. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Dann freue ich mich und denke, was ist das ein Wunder mit dieser kleinen Wiese hier, mit den schönen, glitzernden Spinnweben und mit der aufgehenden Sonne. Und wir haben jetzt Urlaubszeit, Adelind und ich, wir machen im August dann Urlaub, wir werden im Schwarzwald wandern, da freuen wir uns drauf. Vielleicht ist es ein Stück weit die Chance, im Urlaub einen Blickwechsel zu machen, in seinem eigenen Garten oder einfach mal beim Wandern oder woanders, das zu erkennen, dass die Erde voll der Gnade des Herrn ist. Und Gnade heißt immer, der Herr ist ganz nahe, er genaht. Und das geht eigentlich ganz gut, wenn wir uns in die Natur setzen. Ich habe heute Morgen da Himbeeren gepflückt, die Vögel hatten ihre ersten Frühstück schon gemacht, das habe ich dann gesehen. Sie haben mir was übergelassen und da habe ich mich dran gefreut. Himbeeren, Stachelbeeren, schön, wie Gott das alles wachsen lässt. Das ist toll. Vers 6, durch das Herrn Wort sind die Himmel gemacht, die Himmel. Und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Und all ihr Heer, das bezeichnet nochmal Himmel der Himmel, all ihr Heer. Das ist allumfassend, unendlich für uns. Durch den Hauch seines Mundes. Und vielleicht ist es das, was wir im Urlaub oder in besonderen Zeiten herausspüren können, seinen Hauch. Und er redet und dann ist es da. Er hat alles wunderbar gemacht. Und ich freue mich so, die Psalmisten haben so Bilder, das sage ich, also wissenschaftlich, legt in Behälter die Fluten im Vers 7, sammelt die Wasser des Meeres wie ein Wall. Aber ob das Bild so oder so und ob das Bild aus 1000 vor Christus kommt oder ob wir es heute haben, wenn wir die Naturgewalten mal gesehen haben, die Naturgesetze mit den Naturgesetzen zusammenstoßen, dann können wir das nachempfinden. Und ob ich dann Behälter sage oder Steilküste oder 10.000 Meter tiefes Meer, das ist eigentlich egal. Die Naturgewalten, die wir eigentlich überwunden haben, wir zittern nicht mehr, wenn das Gewitter ist, nicht unbedingt. Wenn wir auf der See sind, dann sind wir auch relativ sicher, weil wir auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff vielleicht sind. Aber es gibt Grenzsituationen, wo wir merken, dass die Naturgewalten immer noch Naturgewalten sind, die sich nicht ganz überwinden lassen. Und dass wir noch mit Ehrfurcht dort vielleicht reingeraten und sagen, oh, ganz gewaltig, wie das hier zusammenhängt. Im Vers 8, ich gehe jetzt nicht jeden Vers durch, es wird nachher werde ich springen. Es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr, Vers 10, der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Wo muss ich mich hinstellen? Hier stelle ich mich jetzt mal wieder hin. Herr, das fällt mir schwer mit den Gedanken der Völker. Und sozusagen, ich habe das Gefühl, als ob Gott einen eigenen Weg geht. Die Völker machen das so und so, die Nationen machen das so und so, es wird Krieg geführt, es werden Präsidenten gewählt und Gott hat einen eigenen Weg. Das klingt fast so. Es klingt fast so, als wäre Gott im Regiment und er hätte dem Elend, der Gewalt, dem Krieg eine Grenze gesetzt. Grenze gesetzt der Willkür der Völker. Es heißt im Vers 13 und 14, der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Wir haben im biblischen Unterricht oder in meinem Konfirmationsunterricht gelernt, es ist nicht der alte Mann mit dem Bart auf dem Thron, der herabguckt auf seine Menschenkinder und sozusagen als gütiger Gott runterblickt und ja, die Menschen tummeln sich da, die machen das und das, mal gucken. Wir haben gesagt, Gott ist kein trotteliger alter Mann mit einem weißen Bart. Es heißt aber hier, dass er alles im Blick hat. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Martin Buber übersetzt, er wägt ihre Werke ab. Also er gewichtet sie, er bewertet sie. Und ich sage und stelle mich auf diese Seite, aber Herr, ich zweifle. Und ich muss gestehen, dass ich manchmal bewusst keine Nachrichten höre, weil ich vielleicht sonst auch verzweifeln würde. Und ich verzweifle in meiner kleinen Welt schon und jetzt gucke ich in die große Welt mit Flüchtlingsströmen, mit Präsidenten, die Trump heißen, mit Krieg und Elend und Not und bin verzweifelt an der Stelle. Das sage ich ganz ehrlich. Und Herr, ich stehe hier auf meiner Seite, auf der Seite des Zweifels. Du hast alles im Griff, alles unter Kontrolle. Ich hätte da eine Idee, ich hätte eine Vorstellung, dass nochmal Grenzen gesetzt werden. Das kann nicht weitergehen mit dem Krieg. Das kann auch nicht weitergehen, dass deine Kinder verfolgt werden bis zum Tod. Wie soll das sein? Und ich hätte Ideen. Und ich denke an die beiden Jünger, die gesagt haben, Herr, lass doch Feuer fallen. Das ist jetzt dran. Die haben dich ausgewiesen. Die sind gegen dich. Du brauchst nur ein Wort sprechen, dann fällt das Feuer. Und ich hätte eine Idee von mir aus, wo das Feuer fallen sollte. Und es brodelt in mir und ich möchte doch nur, dass es gerechter wird. Ich möchte nur, dass dieser Präsident nicht mehr Präsident ist. Oh, es ist unerträglich für mich. Und Krieg und Not sollen aufhören. Und dann gehe ich in mich und denke, naja, mit dem Feuer, das könnte mein eigenes Haupt treffen, wenn das so funktionieren würde. Weil wo ist der große Unterschied zwischen Trump und mir? Habe ich gedacht, das kannst du jetzt in der Predigt nicht sagen. Wer weiß, was die Leute denken. Wo ist der große Unterschied zwischen mir und denen, die Krieg führen? Habe ich das auch in mir? Also ich habe klein beigegeben, habe gesagt, das mit dem Feuer ist keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich mit diesem Feuer als Erster untergehen. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich schickt ihr, wenn das funktionieren würde mit dem Feuer und ich von Riechenberg aus das dann regle, dann würdet ihr eine Abordnung von eurer Gemeinde schicken und würdet sagen, wir müssen den mahnen, wir müssen den wieder zurückholen auf den Boden des Glaubens. Das geht so nicht. Aber ich stehe hier und zweifle und verzweifle an der Weltsituation. Und der Psalm sagt mir aber so richtig in der Ruhe mit Zimbel und Psalter, der sagt, Gott schaut auf alles, was dort passiert. Und er hat jedem sein Herz gemacht, jedem sein Herz gemacht. Und er guckt auf das, was wir tun und was wir denken. Okay, ihr habt mir eine Abmahnung gegeben, das Feuer klappt auch nicht. Also, ich reihe mich wieder ein in den Lobpreis, in die Gemeinde und sage, okay, der Herr hat den Überblick. Und mein Ärger und meine Not und mein Zweifel, alles das, habe ich ja vorher gesagt, muss integriert werden. Also versuche ich, dass es integriert wird. Und ich habe eben beim Lobpreis gemerkt, das ist eine tolle Gelegenheit. Zumindest für den Moment, für mich, dass es integriert wird. Es ist alles gut. Mir ging es jetzt so. Und ich möchte das in meinen Alltag mitnehmen. Euer Lobpreis ist schön, so wie es hier heißt. Schön auf den Saiten mit Jubelschall. Also ich tröste mich bei euch in eurer Anwesenheit, in eurer Gemeinschaft und sage, ich bin nicht allein mit meiner Weltrettung. Ich arbeite ja für Energie und Umwelt, das lest ihr vielleicht auch in der Zeitung, mit unserem Verein. Was diskutieren wir da? Die Leute kapieren nicht, dass sie die Umwelt schützen müssen. Die kapieren nicht, dass sie Energie einsparen können. Die kapieren nicht, dass es dafür so viele Fördermittel gibt. Und wir sind am Rödel und Veranstaltung und sagen uns gegenseitig immer wieder, wir müssen die Welt nicht retten. Ich sage, wir müssen die Welt nicht retten. Komm, lass locker. Und dann gehe ich nach Hause und merke, eigentlich wollte ich die Welt retten. Eigentlich wollte ich, dass hier in Goslar ein bisschen mehr läuft. Energetisch. Und der Oberbürgermeister und der Landrat. Ah. Also gut, ich bin mit meiner Weltrettung nicht alleine. Mit den Flüchtlingsströmen, mit Krieg, mit Ungerechtigkeit, mit eigenem Versagen. Und was mich seit Jahren sehr beschäftigt, meiner eigenen dunklen Familiengeschichte. Ich bin nicht alleine. Vers 19. Dass er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in Hungersnot, dass er ihre Seele vom Tode errette. Und ich kann euch sagen, meine Seele ist schon einige Tode gestorben und hat schon so manches Mal sehr, sehr schmerzhaft geschrien und ich wusste nicht weiter. Und hier steht so der Zuspruch, und wie wir das im Lobpreis vorher gelesen haben, der König der Könige, der Herr der Herren, der Herr, der seine Kinder nie vergisst, das hat gut getan, der errettet meine Seele vom Tod. Das tut gut. Für mich war es ein Trost, als ich das gelesen habe. Das heißt, im Heiligtum, damals in der Kultusgemeinde, hier bei euch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Lobenden, die hier im Psalm 33 aufgefordert sind, tut euch zusammen, preist den Herrn, bedenkt das, was er in der Natur getan hat oder tut, bedenkt, wie er mit den Völkern, mit dem Geschehen umgeht und schaut auf ihn, vertraut ihm. ihm will ich auch vertrauen. Das hat der Psalm 33 bei mir wieder angestoßen. Und ich will vertrauen, dass mein Zweifel und meine Angst und zwischendrin meine Geborgenheit, mein tiefes Vertrauen, wohin soll ich gehen? Ich habe keinen anderen Weg. Dass das zusammengehört in meiner Person. Und dass beide Seiten einen Raum haben und Raum brauchen, den ich auch besonders wahrnehmen möchte. Vers 20. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Herr, das ist ja bei Luther ist das in Großbuchstaben Adonai. Und der Herr, der unsere Hilfe ist, das ist Elohim. Das ist der, der uns ganz nahe ist, der uns trägt, wo es die ganzen Bilder in der Bibel gibt. Ein Vater mit dem Kind, eine Mutter mit dem Kind, dieses Bild der Geborgenheit, der Unterstützung. Und Schild, das ist der Schutz. Ich kann die Nachrichten auch mal auslassen. Ich kann mich selbst schützen, wenn ich das brauche. Und Gott steht dazu. Er schützt mich sogar selbst. Vers 21, denn in ihm, also in diesem Herrn, in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem Namen vertrauen. Da ist es wieder, das Vertrauen. Wir glauben ihm, dass er alles in seinen Händen hält, auch wenn ich die Nachrichten gehört habe. Ich glaube ihm, dass er mein Leben, meine Familiengeschichte, meine Generationengeschichte mit all den Zerwürfnissen und Kanten und Ecken, dass er das in seiner Hand hält, dass er den Weg weiß. Da vertraue ich ihm. Und Vers 22, das ist der letzte. Deine Gnade, Herr, sei über uns, gleich wie wir auf dich harren. Dies Harren ist das Warten. Das ist nicht, dass ich locker da stehe und sage, ja, wann kommt denn der Bus? Ich weiß, der kommt in 5 Minuten. Dieses Harren, das hat etwas sehr beständig. Vielleicht ein Stück weit, ich will drauf warten. Ich will jetzt noch etwas geduldig sein. Es ist nicht dieses ganz lockere, ich harre mal auf den Herrn. Er ist mein Herr, ich harre mal auf ihn. Sondern es ist das sozusagen die Aufforderung der Kultusgemeinde oder der Gemeinde, der Lobpreisgemeinde. Sei über uns gleich, wie wir auf dich harren. Sieh das, wie es uns geht. Sieh das, wie wir uns nach dir ausstrecken. Und wie schmerzlich das auch ist. Kennst du Zeiten, wo du das Gefühl hast, Gott redet gar nicht mehr? Du weißt gar nicht mehr, ob er da ist? Wenn du in die Gemeinde kommst, sagen alle Leute, er ist da. Und die Gebete sind, er ist da. Und er ist auch wirklich da. Aber ich selbst habe ein Gefühl, er redet nicht mehr richtig. Ich weiß nicht mehr, wo ist seine Stimme? Sei über uns gleich, wie wir auf dich harren. Und wir werden nachher am Segen, im Segenslied, wir werden am Segen am Schluss sagen, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich oder er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und Gnade, das ist dieses, eigentlich fällt Feuer, es muss Feuer fallen, aber es fällt kein Feuer. Das ist Gnade. Es ist Erbarmen. Und ich hatte gesagt, Gnade, dieses Gnaden, also Gott ist ganz, ganz nah da, auch wenn ich das nicht spüre. Und er ist die Hilfe, der Schutz, wie wir es gelesen hatten, und das Wohlwollen und die Unterstützung. Die ganze Versorgung, das Wort Shalom, ist für mich, fasst das so gut aus. Das ist nicht nur der Friede, Abwesenheit vom Krieg, sondern es ist die ganz rundherum die Versorgung. Wenn Ronja gestillt wird, und sie schläft dabei ein. Das passiert nicht so oft, aber es ist das Bild des Psalmisten. Das Kind trinkt an der Brust, das Köpfchen fällt weg und es schläft ein. Das ist Shalom. Das ist die rundum Versorgung. Es ist alles gut. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben uns in diesem Gottesdienst im Lobpreisteil darauf eingelassen, auf diesen Herrn, so wie im Psalm 33, das passte heute richtig gut. Und ich habe mir vorgenommen, das in die Woche mit hineinzunehmen. Dachte, okay, wenn ich dann von euch wieder nach Hause fahre, dann habe ich schon wieder Pläne. Ich will heute noch Brot backen und ich habe die Vorbereitung für die Woche. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte das ein Stück weit rüber retten, mit rübernehmen. Dieses mich eingelassen haben auf diesen Herrn, dass er alles in der Kontrolle hat. Also Weltrettung, Flüchtlingsströme, Krieg, Entwicklung, die Entwicklung in Israel, wo wir ganz nahe verbunden sind. Der Herr über das alles und der Herr über mein ganz persönliches Leben, was steht an? Ich zehre noch von den 5 Wochen in Bad Kissingen von meiner Kur. Da ist noch viel zu arbeiten, aber ich habe ein gutes Instrumentarium bekommen. Und ich arbeite intensiv und denke, du bist jetzt 61. Oh, du Alter. Wie viel Zeit bleibt dir noch? Und alle, die, wenn ich es äußere, sagen, hey, cool, du hast noch Jahre vor dir. Das Beste liegt noch vor dir. Ich sage, das habe ich früher auch immer gesagt, als ich noch jünger war. So, das möchte ich mitnehmen, rüberretten, diesen Lobpreis, diese Gemeinschaft in mein ganz persönliches Leben, in diese Woche, die vor mir liegt. Ich muss was regeln, ich hatte am Freitag einen Unfall, Autounfall. Oh, da muss ich ab Montag was regeln, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das Auto reparieren lassen soll oder ob ich ein anderes. Oh, mir brummt der Kopf. So, Psalm 33, der Herr hat alles in seiner Regie. Herr, mit deinem Auto, wie soll das werden? Hast du einen Tipp? Ja. Aber ich weiß, bei ihm ist der Raum, das hatte ich am Anfang gesagt, für meinen Zweifel, für meine Angst und für die Geborgenheit. Und es gehört alles zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, wünsche ich mir, dass dieser Lobpreis von heute, dieser ganze Gottesdienst in die Woche hineinstrahlt, dass wir es mitnehmen können und dass wir uns erinnern und dass wir dann, das geht eigentlich nicht anders, dass wir dann Gesegnete sind. Amen.